Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute Morgen mit einem Wort aus dem Brief des Apostels Paulus an Titus befassen. Titus Kapitel 2, die Verse 11 und 12. Ich lese den ganzen Abschnitt bis Vers 15. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes oder die heilbringende Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken. Das sage und ermahne und weise zurecht mit ganzem Ernst, niemand soll dich verachten. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. In diesem Gebetsruf, ja, Gebetsschrei zeigt sich angesichts des trostlosen Zustandes des Volkes Israels das große Verlangen des Propheten Jesaja und einiger im Volk Israel nach dem Kommen des Messias. Einige Jahrhunderte gingen ins Land, bis dieses Gebet sichtbare Erhörung fand. Ich spreche von sichtbarer Erhörung, denn ich bin gewiss, dass dieses Gebet in demselben Augenblick, als es gesprochen wurde, in der Himmelswelt erhört wurde. Später ermutigt Jesus seine Jünger mit den Worten: Darum sage ich euch, bei allem, was ihr im Gebet erbittet, glaubt nur, dass ihr es empfangen habt, so muss es hier wörtlich heißen, nicht empfangen werdet, sondern empfangen habt, und zwar tatsächlich empfangen habt, und zwar im Himmel. So wird es euch zuteil werden. Der Liederdichter drückt sich so aus: Ja, das Gebet im Glauben, gestützt auf Gottes Verheißungen, lässt sich kein Amen rauben. Es wird in allen Sachen und alles möglich machen. Das Verlangen nach dem von Gott versprochenen Messias finden wir ganz besonders auch bei Jakob, als er am Ende seines Lebens die Prophezeiungen über seine Söhne aussprach. Auf dem zum Teil dunklen, fluchwürdigen Hintergrund seines persönlichen Lebens und der seiner Söhne und seiner ganzen Familie, da war ja einiges, was nicht gut lief, im Gegenteil. Auf diesem Hintergrund, dunklen Hintergrund, bricht sich in dem Segensspruch über Juda die Sehnsucht nach dem kommenden Messias, nach dem kommenden Erlöser bahn. Herr, ich warte auf dein Heil. Und dann war es soweit. Lukas berichtet uns in seinem Evangelium Folgendes. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist, nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und die Prophetin Hanna, die herzutrat, pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. In Bethlehem, der Stadt Davids, erschien die Gnade Gottes in der Menschwerdung unseres Herrn Jesus Christus, wie es im Propheten Micha heißt. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Die Umstände seiner Geburt waren jedoch ganz anderer Art, als es die meisten in Israel erwartet hatten, wie wir vorhin auch im Zusammenhang mit der Schriftlesung schon gehört haben. Ganz andere Art. Nicht wie es einem König gebührt hätte, sondern in einer Viehhöhle wurde er von der Jungfrau Maria geboren. Gott sandte seinen lieben Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, in diese Welt, die gekennzeichnet ist durch die drei Hs: haltlos, hilflos und heillos. Diese drei Hs finden wir nicht nur auf der großen Bühne, wo sich die gesamte Völkerwelt einen ständigen Überlebenskampf liefert, sondern auch in den Ehen, Familien und Gesellschaften der einzelnen Völker. Wenn man auch ständig die Fähigkeiten und den guten Willen der Menschheit und des einzelnen Menschen bemüht, um die Probleme in unserer Welt in den Griff zu bekommen, so werden doch immer wieder und besonders auch in unserer Zeit die Worte des Propheten Habakuk bestätigt: Wird es nicht so vom Herrn der Heerscharen geschehen, woran die Völker sich abgearbeitet haben, muss mit Feuer verbrennen. Und wofür die Leute sich müde gemacht haben, das muss verloren sein. Die Erscheinung der Gnade Gottes geschah in der Person unseres Herrn Jesus Christus. Er ist das letzte Wort an diese Menschheit. Am Anfang des Hebräerbriefes, im ersten Kapitel, in den ersten Versen heißt es: Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ich übersetze immer wieder gerne: im Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Also Gott hat in der Vergangenheit immer wieder geredet, speziell zum Volk Israel, aber auch darüber hinaus schon. Er hat geredet durch die Propheten, so heißt es hier. Und in den letzten Tagen, in denen wir uns ja befinden, seit dem ersten Kommen unseres Herrn Jesus Christus, und wir sprechen ja davon, dass wir jetzt zur Zeit im engeren Sinne, in der letzten Zeit, unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu stehen, in den letzten Tagen hat Gott zu uns geredet im Sohn. Das heißt also, nicht nur durch den Sohn, indem der Sohn, unser Herr Jesus Christus, uns etwas weitergegeben hat, erzählt hat, uns darin unterwiesen hat, was es auf sich hat mit dem lebendigen Gott, der ihn gesandt hat in diese Welt. Er hat nicht nur darüber gesprochen, das hat er auch getan, er hat unterwiesen, er hat die Leute gelehrt. Aber in ihm selbst, in seiner Person, hat Gott geredet. Er ist das letzte Wort Gottes an uns, auch an uns hier, die wir heute Morgen hier versammelt sind. Das ist eine feststehende Tatsache, die niemand ungeschehen machen kann. Sie ist eine unveränderliche geschichtliche Wirklichkeit, die durch nichts, aber auch gar nichts ungeschehen gemacht werden kann. Und in ihr, in dieser geschichtlichen Wirklichkeit, in der Person unseres Herrn Jesus Christus, liegt alles Heil für Zeit und Ewigkeit beschlossen. Und allein in ihm. Das ist wichtig, dass wir das gerade auch in unseren Tagen immer wieder betonen. Allein in Christus, allein in seiner Person haben wir das Heil. Und wir zitieren ja immer wieder dieses Wort aus der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12, aus dem Munde der Apostel. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, dadurch wir sollen gerettet werden, selig werden, gerettet werden, für Zeit und Ewigkeit. Kein anderer Name als der Name Jesus. In ihm ist das ganze vollkommene Heil zur Ehre des Vaters, zu seiner Verherrlichung und zu unserem ewigen, zu unserer ewigen Seligkeit offenbar geworden. Diese heilsame Gnade, von der hier Paulus spricht in seinem Brief an Titus, die in dem Geschehen von Bethlehem, Golgatha, der leiblichen Auferstehung Jesu, seiner Erhöhung zum Thron Gottes, also seiner Thronbesteigung, offenbart ist in der Person unseres Herrn Jesus, ist nicht nur damals erschienen, sondern erscheint nun seit der Zeit der Apostel in aller Welt, überall dort, wo dieses Heil in Christus verkündigt wird. Wo diese Gnade nicht mehr verkündigt wird, da tritt an die Stelle des Heils die Heillosigkeit, also das Unheil. Wo man das im Wort Gottes der Bibel bezeugte Heil in Christus verachtet, ja geradezu lächerlich macht, geht es mit absoluter Sicherheit dem fürchterlichen Gericht Gottes entgegen. Die Männer in Sodom und Gomorra, die Töchter Lots des Neffen Abrahams heiraten sollten, schlugen die Warnung Lots, also ihres zukünftigen Schwiegervaters, in den Wind. Macht euch auf und geht aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Das waren die ernsten Worte Lots an sie. Aber es war ihnen lächerlich. Sie spotteten darüber. Sie nahmen ihn nicht ernst. Überall jedoch, wo man die verkündigte heilsame Gnade in Christus im Glauben ergreift, da kehrt das Heil im Leben eines Menschen ein. Millionen von Menschen haben in den vergangenen 2000 Jahren bis in unsere Tage hinein die Erscheinung der Gnade Gottes persönlich erfahren. Es waren Menschen aus allen Völkern, wie es in einem schönen Kinderlied heißt. Er liebt die Indianer, Chinesen hat er gern. Er liebt die Afrikaner, die Weißen, nah und fern. Sie alle liebt der Heiland sehr, doch uns Kinder noch viel mehr. Wobei wir bei den Kleinen sind, doch auch die Großen sind nicht ausgeschlossen. Die Reichen nicht und auch nicht die Armen aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsklassen kamen und kommen Menschen zum Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Die weniger Begabten werden weise in Christus und die Klugen rühmen sich nicht mehr ihrer Klugheit, sondern allein der Weisheit Gottes in Christus. Die unterschiedlichsten Leute sahen in dem Gekreuzigten die Herrlichkeit Gottes. Und das ist ein Wunder, ja. Ein Wunder, dass die Menschen damals, wir denken nur noch einmal an Simeon, den wir gerade zitiert haben, dass diese Menschen in diesem Baby, in diesem kleinen Geschöpf, den Messias erkannten. Andere erkannten ihn nicht. Sie waren blind dafür, aber es gab einige hier und dort, denen waren die Augen geöffnet worden für die Herrlichkeit Gottes in Christus Jesus, dem Kind in der Krippe, in der Futterkrippe. Das ist doch ein Wunder Gottes und dass Gott dir die Augen geöffnet hat. Wir preisen den Herrn immer wieder dafür, Das ist eine ganz, ganz große Gnade, die uns widerfahren ist, wenn wir an die vielen Menschen denken, die wirklich haltlos, hilflos und heillos ihren Lebensweg gehen, bis sie dann einmal vor dem lebendigen Gott stehen und für all das gottlose Wesen zur Rechenschaft gezogen werden. Wir dürfen so dankbar sein, denn wir sind nicht besser als alle anderen, von Natur aus nicht besser als alle anderen. Also die unterschiedlichsten Leute, denken auch noch einmal an die Hirten, sahen in dem Gekreuzigten die Herrlichkeit Gottes. Das kam dann später, das Kreuz. Ja. Da wird es noch deutlicher. Das soll der Messias sein. Also wie damals die Hirten auf den Feldern von Bethlehem. In dem Kindlein in der Viehhöhle das Heil Gottes wahrzunehmen, ist ein Wunder der Gnade Gottes. Und dann verbreiteten sie damals das ihnen von dem Engel verkündigte Wort: Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Das hatte ihnen nicht Fleisch und Blut geoffenbart, sondern der Vater im Himmel. Wie viele wunderbare Erscheinungen der Gnade Christus in allen Völkern kann die Geschichte der Menschheit erzählen. Denn die Gnade zum Heil, die heilbringende Gnade oder wie Luther übersetzt hat, die heilsame Gnade, ist allen Menschen erschienen, so heißt es hier. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen, ohne Ausnahme. Und das tritt besonders klar im Verkündigungsdienst des Apostels Paulus hervor, zum Beispiel in Antiochia, in Pisidien. Als er dort das Evangelium verkündete, kamen nur wenige Juden zum Glauben an Christus. Viele leisteten Widerstand. Paulus und Barnabas, so wird uns berichtet, aber sprachen frei und offen: Euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden. Da ihr es aber von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens, so wenden wir uns nun zu den Heiden. Denn so hat uns der Herr geboten, Zitat aus Jesaja 49, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du das Heil seist bis an die Enden der Erde. Als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn, und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und das Wort des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend. Ja, wenn man das auch von unserer Zeit sagen könnte, das Wort des Herrn breitet sich aus überall, hier in Deutschland. Im Augenblick ist das Gegenteil der Fall. Das macht uns sehr traurig, ja. Und das treibt uns ins Gebet. Herr, öffne doch noch Türen, Herzenstüren für dich und das ewige Heil, das erschienen ist, diese wunderbare Gnade, die erschienen ist allen Menschen. Wenn wir uns nun dem 12. Vers zuwenden, so wollen wir uns heute darauf beschränken, einige wichtige, einleitende Worte dazu zu sagen. Und, so Gott will, zu Anfang des neuen Jahres intensiver darauf eingehen. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Wenn wir uns die vorhergehenden Verse ansehen und den gesamten Titusbrief durchlesen, dann bekommt dieser Vers 12 eine ganz besondere Betonung in diesem Brief. In der Abgrenzung zu den Irrlehrern und ihren falschen Lehren und ihrem unguten Lebenswandel ist es dem Apostel Paulus unter der Leitung des Heiligen Geistes sehr darum zu tun, dass die Gläubigen einen Gott wohlgefälligen Lebenswandel führten. und das Wort Gottes nicht, speziell das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus, verlästert würde, sagt er ausdrücklich. Ich las von einem König, der sich über einen seiner Diener ärgerte und seinen Unmut mit seinen Worten freien Lauf ließ. Daraufhin durchschritt seine Frau, die anwesend war, das Zimmer, als ob sie etwas suchen würde. Der König fragte sie: Was suchst du? Worauf seine Frau antwortete: Ich suche den König. Offensichtlich hatte der König vergessen, wer er war. Er war der König, das stand fest, immer noch, trotz seines unwürdigen Verhaltens. Doch er hatte sich nicht wie ein König benommen. Deshalb: Ich suche den König. Adel verpflichtet. Dieser König war nicht König geworden durch irgendein gutes Betragen. Das war sicherlich auch in seinem Leben der Fall, aber dadurch war er nicht zum König geworden. Aber war er nun ein König, dann galt es auch für ihn, sich dementsprechend zu benehmen. Und das hatte er hier nicht getan. Und deshalb: Ich suche den König. Wo ist der König hier? Das ist es also, worum es Paulus hier in Vers 12 zu tun ist. Die heilsame Gnade Gottes ist uns erschienen und dementsprechend sollten wir uns auch verhalten. Mehrmals in diesem Brief spricht Paulus von den guten Werken. Alle, die zum Glauben an Christus gekommen waren, sollten darauf bedacht sein, so schreibt er, sich mit guten Werken hervorzutun. Und nun kommt etwas sehr Wichtiges. Alles ist wichtig, was wir bisher gesagt haben. Aber etwas ganz Wesentliches im Blick auf die Betrachtung der sogenannten Imperative, Befehlsformen oder wenn es darum geht, wie wir uns als Gläubige zu verhalten haben. Darum geht es ja hier in Vers 12. Aber jetzt kommt etwas sehr, sehr Wichtiges zum Verständnis all dieser Verse, in denen es um unser Verhalten geht. Um klarzustellen, dass diese Werke nicht das Fundament, die Basis unserer Seligkeit sind, also keine Gesetzeswerke, durch die man sich irgendetwas verdienen wollte vor Gott, betont Paulus im dritten Kapitel seines Briefes: Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, und jetzt kommt es, machte er uns selig, rettete er uns. Wodurch? Durch gute Werke? Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern, wodurch hat er uns errettet? Sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden. Da haben wir es wieder. Das ist die Basis. Das ist unser Fundament. Damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Und ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, jetzt kommen die guten Werke, ja, sich mit guten Werken hervorzutun, das ist gut und nützt den Menschen. Und dann grenzt er sich im Folgenden noch einmal ab von den sogenannten Irrlehrern. Also, nicht durch ein vorbildliches Leben, das wir führen in der Nachfolge Jesu, sondern durch das Werk Gottes in Christus Jesus, dadurch, dass die heilsame Gnade zu unserer ewigen Errettung erschienen ist in ihm, sind wir gerecht geworden vor Gott, sind wir errettet. Und dann folgen die Werke. Dann folgen die Werke, auch unter der Gnade Jesu. Somit steht fest, wir leben nicht von dem, was wir tun, sondern von dem, was Gott in Christus getan hat, von seiner Menschenfreundlichkeit. Das ist unserem lieben Bruder Uwe Martin Schmidt so wichtig gewesen, dieses Wort Menschenfreundlichkeit, Menschenliebe Gottes. Gott ist ein freundlicher Gott, ein freundlicher Gott, wunderbar. Die guten Werke aus dem Glauben folgen, so haben wir gesehen, und zwar unter der erziehenden Gnade unseres himmlischen Vaters. Unter der erziehenden Gnade unseres himmlischen Vaters. Und das ist eine wesentliche Weichenstellung zum Verständnis von Vers 12. So viel sei heute Morgen dazu gesagt. Dieses Wort von der heilsamen Gnade Gottes in Christus Jesus, unserem Heiland, die allen Menschen erschienen ist und uns erzieht, wird unter uns, das geschieht auch heute Morgen wieder, verkündet. Sie erscheint auch immer wieder dann, wenn wir zu Hause unsere Bibel aufschlagen und darin lesen. Dann erscheint uns diese wunderbare Gnade Gottes in Christus. Ist uns das eigentlich bewusst, mit welchen großen und herrlichen Wahrheiten wir es zu tun haben? Es geschieht ja so manches in dieser Stadt. Ja. Politisch und auch religiös. Vieles geschieht in dieser Stadt. Es ist immer schon eine fromme Stadt gewesen, wenn wir das einmal so bezeichnen dürfen. Aber nur dort, wo das Evangelium verkündigt wird von der Gnade Gottes in Christus und allem, was daraus folgt, geschieht das Entscheidende, das Allerwichtigste. Äußerlich macht man uns das nicht ansehen. Wir sind ja hier eine kleine Schar, besonders heute Morgen. Aber es ist eine Tatsache. Dort, wo das Evangelium verkündigt wird, geschieht es, dass der Heilsplan Gottes sich für diese Welt verwirklicht. Und zwar um Jesu willen. Und mag das Christfest in diesem Jahr dazu beitragen, dass wir mitten in dem Elend und der Traurigkeit dieser Welt, und ich muss manches Mal darüber nachdenken und bin tief traurig über das, nicht nur während der Weihnachtszeit, sondern überhaupt, was so in dieser Welt läuft und wie viel Traurigkeit, wie viel Tränen mögen geflossen sein. Jetzt in diesen Tagen in der Ukraine, in Russland und überall in dieser Welt, wo Menschen leiden, in großer, großer Not und sich in großem Elend befinden. Mittendrin in diesem Elend, die Bibel nennt diese Welt ein Elendstal, ja, in den Psalmen. Mitten darin dürfen wir doch erfüllt sein von der großen, großen Freude am Evangelium. Wir dürfen erfüllt sein von der Freude angesichts der frohen Botschaft, die damals den Hirten verkündigt worden ist durch den Engel. Christ, der Retter, ist da. Amen. Wir stehen bitte auf. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass wir es nicht nur in dieser Weihnachtszeit bekennen dürfen und uns darüber freuen dürfen, sondern alle Tage unseres Lebens, auch im kommenden neuen Jahr, dem wir jetzt entgegengehen, dass du da bist, dass du erschienen bist, deine heilsame Gnade für alle Menschen. Und wir beten darum, dass noch manchem das Herz dafür geöffnet wird, für diese herrliche Botschaft von der Menschwerdung Jesu, seinem Opfertod am Kreuz, seiner leiblichen Auferstehung von den Toten, seiner Thronbesteigung. Wir beten darum, dass manchem noch diese Herrlichkeit erscheint. Amen.